Liebe Gemeinde, wir leben an einer Schwelle. Eine Türschwelle markiert einen Übergang zwischen zwei Räumen. Eben haben wir die Türschwelle in dieses Gemeindezentrum hier überschritten und jetzt sind wir hier in diesem besonderen Haus. Wir sind noch nicht mehr nur im Vorraum dieses Gemeindezentrums, sondern wir haben die nächste Schwelle überschritten und sind jetzt im Gottesdienstsaal angekommen. Ihr habt Platz genommen, sitzt jetzt hier und seid in diesem besonderen Raum. Wir dürfen hier sein, angenommen bei Gott, er erwartet uns und wir sind aus unseren Bereichen herausgekommen und sind jetzt hier in diesem Raum und öffnen uns für Gottes Gegenwart, haben das schon getan, in den Liedern sind wir ihm begegnet, er ist uns nahe gekommen, in den Emotionen, die wir hatten, in den Gedanken, die wir vielleicht schon in unseren Köpfen hatten, er ist da und du bist es auch und das ist gut so. Türschwellen sind natürlich nicht nur einfach Türschwellen, die man überschreitet und Räume wechselt. Türschwellen haben so auch einen symbolischen Charakter. Im übertragenen Sinne gibt es auch Schwellensituationen in unserem Leben. Es sind Zeiten des Übergangs. Und dieses Wort nimmt die Schwellensituation ja schon auf. Man geht über etwas hinweg, ein Übergang. Neue Räume des Lebens können beschritten werden. Wir merken das auch am Wetter. Der Sommer steht vor der Tür und da haben wir das gleiche Bild. Da steht etwas vor der Tür und will hinein und wieder gibt es diesen Wechsel an Lebenswirklichkeiten. Meteorologisch sind wir schon im Sommer und wenn wir die Temperaturen merken, dann merken wir auch, dass wir im Sommer angekommen sind eigentlich. Aber kalendarisch steht er uns noch bevor. Also wir sind in diesem Übergang. Vor zwei Wochen haben wir Pfingsten gefeiert. Das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Damit kommt ein frischer Wind in unser Leben. Es ist der Wind der Freiheit, der uns ermöglicht, alles beurteilen zu können, aber von niemandem beurteilt zu werden. So hatten wir es am Pfingstfest gehört, in der Auslegung eines Bibeltextes. Wir können alles beurteilen, müssen aber von niemandem beurteilt werden. Der Heilige Geist ist da. Pfingsten, das ist natürlich auch das Fest der Gemeinde. Wir sind als Christinnen und Christen nicht alleine unterwegs. Es gibt Schwestern und Brüder im Glauben, die mit uns gemeinsam auf dem Weg der Nachfolge von Jesus Christus sind. Das ist manchmal ganz schön, manchmal ist es auch wieder eine Herausforderung, aber es gehört zu diesem Weg dazu. Und es ist, glaube ich, schon eine große Hilfe für unseren Lebensweg. Das haben wir zu Pfingsten gefeiert. Und dann hatten wir vorige Woche das etwas schwer greifbare Fest Trinitatis. Den Sonntag Trinitatis, den Sonntag der Dreieinigkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. So haben wir es gehört aus dem Prophetenbuch Jesaja. Wir verehren unseren Gott nicht einfach. Wir verehren ihn dreifach. Dreifach verehren wir Gott. Der eine Gott macht sich uns als Vater, Sohn und Geist bemerkbar. Und damit ist die Zeit der großen Feste jetzt aber nur noch abgeschlossen. Jetzt folgen 22 Sonntage ohne große Bedeutung. Also Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten und Trinitatis, all das ist jetzt gewesen. Jetzt 22 Sonntage ohne besondere Benennung. Es sind die Sonntage nach Trinitatis vom 1. bis zum 22. Kein besonderer Name, nur der Rückbezug auf diesen Sonntag Trinitatis, den Sonntag der Dreieinigkeit. Und jetzt können die großen Ereignisse im normalen Leben Fuß fassen. Es geht hinein in eine Phase des Alltags, auch an den Sonntagen. Eine normalere Zeit, die uns jetzt ins Haus steht. Und die großen Feste können wirken. Die Frage ist, ob sie es denn auch tun. Der Praxistest steht also bevor. Gott als Vater, Sohn und Geist und das Leben in der Welt und in der Gemeinde, das sind wenige Worte. Aber diese wenigen Worte schlagen schon recht große Töne an. Und mit ihnen öffnen sich uns die Türen, die in weite Räume führen können. Gott als Vater, Sohn und Geist und das Leben in der Welt und in der Gemeinde. Ich lese uns einen Text aus dem 1. Johannesbrief und da klingen diese großen Töne wieder an. Vielleicht findet ihr sie, ihr könnt ja mal zuhören und mal sehen, ob da was klingt. 1. Johannes, Kapitel 4, ab Vers 13, ich lese nach der Lutherbibel. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, gemeint ist Gott. Wir erkennen es daran, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Von Pfingsten kommen wir also her. Der Geist ist uns gegeben. Wir haben ihn uns nicht selber gemacht, irgendwie produziert. Wir produzieren ja so gerne selbst, stellen etwas gerne her und so. Haben wir aber nicht gemacht. Der Geist ist nicht von uns hergestellt worden, sondern wir haben ihn empfangen. Er ist uns gegeben worden. Aber wenn wir ihn empfangen haben, was haben wir denn da? Was lebt denn da in uns? Johannes schreibt dem Geist Gottes eine ganz wichtige Funktion zu. Es ist ja nur ein Bibeltext, es gibt natürlich viele andere Bibeltexte, die vom Heiligen Geist reden, aber hier ist nun dieser Bibeltext und Johannes schreibt dem Geist eine ganz wichtige Funktion zu. Daran, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat, wird uns klar, dass wir in einem bestimmten Raum sind, dass wir also sozusagen die Türschwelle überschritten haben. Wir sind in einem bestimmten Raum und wir bieten auch einen Raum. Das ist schwer fassbar und ein Zusammenhang, den man mit dem Geist nicht richtig gut verstehen kann. Entweder ist man irgendwo drin oder man bietet Raum, aber beides zusammen ist schwer denkbar. Aber wir haben den Geist Gottes empfangen. In dem Geist Gottes können wir das vielleicht nicht verstehen, aber wir können es erkennen. Diesen schwer fassbaren Zusammenhang. Johannes schreibt es so, wir bleiben in Gott, also wir in ihm, und er in uns. Wir bleiben in Gott und er in uns. Und wenn wir in ihm bleiben und er in uns bleibt, dann gibt es da so etwas wie eine gegenseitige Durchdringung von Gott und uns. Wir sind von Gott umgeben und er kehrt zu uns ein. Von ihm umgeben und er kehrt zu uns ein. Er lädt uns ein in seinen Raum, lädt uns ein, bei sich zu sein und wir geben ihm Raum in unserem Leben. Wir in ihm und er in uns. Das ist ein Zusammenhang, der in seinem Potenzial unbeschreiblich ist und unsere menschliche Vorstellungskraft übersteigt. Wir können das nicht erdenken und erklären, aber wir können es erkennen im Heiligen Geist. Nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft Gottes, die er uns gegeben hat, als er uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Und so wie wir erkennen, dass wir in Gott bleiben und er in uns, bei der Größe der Worte bleiben mir eigentlich die Worte im Mund stecken. Muss ich nochmal nachklingen, diese kostbaren Worte. Bei den Worten und im Erkenntnis dessen, dass er in uns ist und wir in ihm, wird uns noch etwas anderes deutlich. Und eigentlich ist dieses andere gar nichts anderes, sondern es gehört zu dem großen Zusammenhang dazu. Wir sehen nämlich, dass der Vater den Sohn gesandt hat. An der Stelle müssen wir kurz innehalten. Der Vater hat den Sohn gesandt. Das klingt traditionell, das klingt religiös, das klingt kirchlich oder wie auch immer, gewohnt vielleicht auch, für unsere christlichen Ohren ganz vertraut, aber es ist bewegend. Der Vater hat den Sohn gesandt. Es sagt nämlich, Gott zieht sich nicht zurück. Er genießt nicht seine Heiligkeit in einem himmlischen Sonderbezirk. Es wäre eine Möglichkeit, ohne den ganzen Stress der Menschen, den sie so machen können. Der Vater hat den Sohn gesandt. Er lässt seine Schöpfung nicht allein. Er lässt seine Schöpfung nicht hilflos. Er lässt seine Schöpfung nicht verloren gehen. Und es ist ja kein Zweifel daran, wohin der Vater den Sohn schickt. Er schickt ihn in diese Welt, dahin, wo wir leben. In die Welt, die immer noch seine Schöpfung ist. All die vielen Tausende von Jahren hindurch. Auch wenn einiges aus den Fugen geraten zu sein scheint, und das ist ja nun wirklich der Fall, denke ich, ja, wenn wir die Nachrichten hören und wenn wir in uns selbst hineinschauen. Aber trotzdem, diese Welt bleibt die Schöpfung Gottes und Gott schickt seinen Sohn in diese Welt hinein, in dein Leben, in unser Leben. Am vorigen Sonntag hörten wir noch, dass alle Lande von Gottes Ehre voll wären. Und hier wird diese Ehre, die alle Lande erfüllt, Person. In Jesus gewinnt sie in dieser Welt Gestalt, wird menschlich die Ehre Gottes und bleibt göttlich, natürlich. Er ist der gesandte Gottessohn und er kommt mit einer Mission, er hat eine besondere Sendung. Er kommt als Heiland der Welt. Er kommt, um die Welt zu retten. Und das klingt für unsere Ohren schon wieder so gewohnt. Religiöse Rede kennen wir. Für unsere Ohren nicht besonders spektakulär. Aber wir sollten sie vielleicht noch einmal weit öffnen, unsere Ohren, unsere geschulten Ohren. Er kommt als Heiland und Retter der Welt. Er kommt nicht nur für das Volk Israel. Dazu kommt er auch. Dass er hineingeboren wurde damals. Nicht nur das Volk Israel rettet er. Auch nicht nur wenige Gutmenschen, die er vielleicht trifft, wenn er in diese Welt kommt. Oder die Natur rettet er vielleicht. All das vielleicht auch, aber der Vater sendet den Sohn als Heiland oder Retter nicht nur von Teilbereichen der Welt, sondern für die Welt allgemein. Er kommt als Retter der Welt und das ist spektakulär. Spektakulär, das kommt vom lateinischen Wort spectare und spectare heißt sehen. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Schreibt Johannes. Und das ist spektakulär. Und wir sehen es nicht nur, wir bezeugen es auch. Deswegen stehe ich hier und sage es euch. Weil ich das bezeuge. Und jetzt passiert das Grandiose. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und Gott in ihm. Das hatten wir doch schon mal. Es ist dieselbe wechselseitige Durchdringung, die wir erkannt haben, weil Gott uns von seinem Geist gegeben hat. Das alles ist Ausdruck von Gottes Liebe. Von Gottes Liebe, die er zu uns hat. Er ist so interessiert an seiner Welt und an uns, an dich und mich in seiner Welt. Und alles, was ich bisher sagte, ist Ausdruck dieser Liebe Gottes. Und wer diese Liebe Gottes erkennt und ihr Glauben schenkt, erkennt Gott selbst. Denn Gott ist nichts anderes als Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Klar, Gott ist ja Liebe. Und da haben wir es wieder ganz trinitarisch zum dritten Mal, die gegenseitige Durchdringung von uns und ihm, wir in ihm und er in uns. Manchmal reden wir Christinnen und Christen ja von Rettung und davon, dass wir gerettet sind. Und ich frage mich dann immer, was ist damit eigentlich gemeint? Vielleicht, dass wir aus der Welt heraus gerettet sind. Und das wäre ja nun seltsam. Der Gottessohn wird in die Welt gesandt, um sie zu retten, aus Liebe Gottes. Und dann rettet er uns vor dieser Welt? Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Vielleicht ist es auch gar nicht die Frage, wovor wir gerettet werden, sondern eher wozu oder wohinein wir gerettet werden. Und diese Frage lässt sich nun beantworten. Wer immer nämlich die Augen für die Liebe Gottes geöffnet bekommen hat, steigt in den Raum Gottes ein und öffnet Gott Raum in seinem Leben. Und das ist die Rettung, für die Jesus in diese Welt gesandt wurde. So leben wir in dieser Welt. Wir gehen bestimmt nicht in der Welt auf, dann wären wir in ihr verloren. Wir lassen vielmehr die rettende Kraft des Sohnes Jesus in uns wirken und sind durchdrungen von der Liebe Gottes. Diese Liebe gilt es nun zu leben und in ihr zu bleiben. Wenn du eine große Liebe findest, bist du eigentlich beflügelt und ganz viel wird auf einmal möglich. Eine Herausforderung besteht aber darin, auch in der Liebe zu bleiben. Manches kann ja faszinierend wirken. Aber mit der Zeit können faszinierende Dinge auch alltäglich werden und an Glanz verlieren. Vielleicht das neue Kleid, das du gefunden hast, das du gerne trägst und beim 10. Mal tragen dann schon wieder, naja. Oder das neue Haus, das du gebaut hast und dann 20 Jahre drin gewohnt hast und dann, naja. Aus Friesland wird dir oft ein Haus dann verkauft, ein neues gebaut und so, habe ich gelernt mittlerweile. Also ist dann die Faszination so ein bisschen weggegangen. Manchmal ist es auch die Liebe zwischen Menschen, die so in die Jahre kommen kann und auch an Glanz, an Prickelndem verlieren kann. In der Bibel lesen wir auch von einer ersten Liebe zu Gott. Und auch die kann an Dynamik verlieren. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Sie ist ja da, diese Liebe. Und es tut gut, sich auf diese Liebe noch einmal neu zu besinnen, Jesus als Retter anzuschauen, den gegebenen Geist wirken zu lassen, ihm wieder neu Raum zu geben, zuzulassen, dass er da ist in deinem Leben, damit wir erkennen, dass wir in Gott sind und er in uns, denn dann werden wir gut leben. Wir können dann gut leben, weil die Liebe nicht wirkungslos ist. Liebe wirkt sich eigentlich immer irgendwie aus. Da könnten wir jetzt mal gucken, wie sie sich auswirken könnte. Vielleicht in guter Gemeinschaft kann sich Liebe auswirken oder sie kann sich auswirken in einem gegenseitigen Verständnis, das wir einander entgegenbringen, darin, dass wir uns angenommen fühlen. Geborgenheit kann Auswirkung der Liebe sein. Das Wissen um eine gute Kraft, die bei uns ist und uns hilft im Leben. Unser Text sagt es noch anders und stößt damit in eine ganz große Tiefe vor. Er sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Johannes macht das an einem ganz besonderen Punkt fest. Es ist der Punkt, der einem wirklich Furcht einflößen könnte. Es ist ein so entscheidender Punkt, dass an dieser Stelle sogar die größte Furcht denkbar wäre. Johannes schreibt vom Tag des Gerichts. Und gemeint ist damit unsere Verantwortung vor Gott. Ich meine, vor Gott. Das ist nicht wenig. Das ist die höchste Instanz, die größte Macht des Universums und der Kenner unseres Lebens. Nicht nur ganz allgemein des Lebens, unseres Lebens, des menschlichen Lebens, sondern auch deines Lebens, meines Lebens. Angst davor? Furcht? Was könnte da alles auf den Tisch kommen? Du könntest beschämt werden. Oder es könnte noch Schlimmeres passieren. Aber würde das zur Liebe passen? Adolf Schlatter, ein alter Theologe, hat mal vor 100 Jahren dazu Folgendes geschrieben. Worauf soll sich die Furcht noch gründen, wenn lauter Liebe mich umfasst, lauter Güte und Gnade, lauter Willigkeit zu helfen, zu vergeben, zu verherrlichen, wenn die Liebe nichts anderes von mir sucht als wieder Liebe und sie in mir weckt, sodass sie auch mir geschenkt ist und ich Gott wieder lieben darf, da ist kein Raum zur Furcht mehr. Wir fürchten, er sei wieder uns, aber die Liebe macht, dass er für uns ist. Er scheide uns von sich, aber die Liebe verbindet und vereinigt uns mit ihm. Er schelte uns, aber die Liebe vergibt. Er erniedrige uns, aber die Liebe erhöht. Er betrübe uns und setze in Dunkelheit und Todesschatten, aber die Liebe schafft Frieden und Leben. Wer wirklich darauf vertraut, dass Gott sie oder ihn liebt und wer dieser Liebe in aller Menschlichkeit Raum gibt in sich, wer diese Liebe erwidert, braucht keine Furcht mehr zu haben. Die Furcht rechnet mit Strafe, sagt Johannes. Und wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe, sagt er. Oder andersherum, darin ist die Liebe bei uns vollendet, dass wir die Freiheit haben zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Wir können frei vor Gott reden, nicht verkrampft, nicht zähneknirschend, sondern frei und offen. Können wir vor ihm reden, an dem ultimativen Punkt, den es überhaupt gibt, im Tag des Gerichts sogar. Manchmal tut es gut, vom Extrem her zu denken, um Dinge zu verstehen. Wenn wir schon am ultimativen Punkt am Tag des göttlichen Gerichts frei auftreten können und unverkrampft, dann sollten wir doch eigentlich auch ein bisschen furchtloser durch diese Welt gehen können, oder? Oder finden wir fremde Mächte eben doch vielleicht mächtiger als den Allmächtigen? Wir leben ja nun mal in dieser Welt. Das stellt auch Johannes ganz realistisch fest. Aber wir leben nicht irgendwie in dieser Welt. Wir sind nicht in dieser Welt verloren, sondern wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und das ist eine andere Sicht. Und vor dieser Sicht und in dieser Sicht muss die Furcht weichen. Tut also gut, dass Gott uns liebt. Und es befreit uns zum Leben. Wir können offen und frei vor Gott und in dieser Welt sein. Diese Liebe wirkt sich natürlich aus. Sie wirkt in das Zusammenleben von denen hinein, die mit Gott leben. Augenscheinlich wird es in einer christlichen Gemeinde, so wie dieser Gemeinde hier in Wehna, diese Gemeinde, in der du jetzt hier bist, in deren Haus du dich hier eingefunden hast und den Platz, den du eingenommen hast, jetzt hast und hier bist und diesen Gottesdienst feierst. In diesem Moment wird diese Gemeinschaft und diese Liebe zwischen Menschen, zwischen Christinnen und Christen deutlich. So nah ist die Sache. Hier in der Gemeinde kann sich auswirken, was in Zeit und Ewigkeit Bestand hat. Gott selbst als Vater, Sohn und Geist kann wirken. Gott ist Liebe. Auch das ist mal wieder leichter gesagt und gehört und bejaht als gelebt. In dieser Gemeinde habt ihr Erfahrungen damit gemacht, dass diese natürliche Auswirkung der Liebe zu Gott auf die Liebe miteinander in der Gemeinde gestört sein kann. Woran kann das liegen? Mag sein, dass wir aus der Liebe wieder in die Furcht fallen und denken, dass wir die Dinge nicht aus der Hand gleiten lassen können, dass wir Dinge auf eine bestimmte Art und Weise anpacken müssen. Und dann sind wir wieder bei uns, bei unseren Hemden. War es uns nicht immer wieder anders angeboten worden? Wir in ihm und er in uns. Gott bleibt in uns und wir in ihm. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Furcht ist da nicht. Und dann hören wir das göttliche Gebot, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Was soll ich noch sagen? Amen. Thank you. im Raum Gottes sein, bei ihm sein, ihm Raum geben und in seinen Raum eintreten. Was für ein wunderschöner Zusammenhang, in dem wir unser Leben leben können, in der Liebe, die Gott selber ist. Wer mag, kann gerne mit uns beten, als Dank dafür, als Bitte vielleicht an manchen Stellen auch, als Lobpreis. Wir sind im Lobpreis gewesen und sind es fortwährend eigentlich im Gottesdienst, weil wir begeistert sind von Gott, der uns so nahe kommt, in diese Welt hinein und in unser Leben. Lasst uns ihm sagen, was uns auf dem Herzen ist, auch an Kummer, denn er kennt uns, er weiß um uns und kennt Wege für unser Leben. Lasst uns gemeinsam beten. Wir verbinden uns in den Worten, die uns unser Herr Jesus gelehrt hat, zu beten. Binden damit auch viele Dinge in uns zusammen, die wir in uns haben und in Worten gar nicht gut ausdrücken können, uns die Worte für fehlen. Danke dafür, dass wir so leben können und so beten können, Herr Jesus Christus, und wir tun es nun gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Gottesdienst geht langsam zu Ende, aber vielleicht habt ihr schon ein bisschen Kaffeeduft gerochen. Ihr könnt gerne noch hier bleiben, noch Gemeinschaft miteinander haben, reden. Und auch im Reden miteinander kann sich der Gottesdienst auch fortsetzen. Das ist auch etwas Gottesdienstliches, wenn wir miteinander uns austauschen, beieinander sind und dadurch auch die Liebe Gottes ein Stück wirken lassen können. Und wer jetzt aber auch nach Hause gehen will, weil es warm ist und so, der sei auch da geschützt und begleitet von unserem guten Gott. Wir stehen zum Segensgebet auf und singen danach noch ein Lied. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.